Die Energie kommt von Wind und Sonne, in der Landwirtschaft werden faire Preise gezahlt und es gibt keine Massentierhaltung mehr. Diese Utopien haben gemeinsam, dass sie von Bürgerinnen und Bürgern in einem Klimabürgerrat ausgearbeitet wurden. Was ist das? Welche Potenziale und Grenzen gibt es? Und welche Rolle kommt Forschenden dabei zu? Darüber sprechen wir heute mit Sebastian Seebauer, einem der Experten im österreichischen Klimarat. Mein Name ist Robin, hallo.
Hi, ich bin Ansi und ich freue mich auf die Folge.
Sebastian, du bist im wissenschaftlichen Beirat des österreichischen Klimarats und Experte für Klimapolitik und Ökonomik. Vielen Dank, dass du heute da bist.
Sehr gern.
Ich glaube, für alle, die gerade zuhören und nicht wissen, was ein Klimarat überhaupt ist, müsstest du noch mal kurz erklären, was die Idee dahinter eigentlich ist.
Ja, im Klimarat wurden 100 Bürger und Bürgerinnen aus Österreich zufällig ausgewählt. Man hat einfach sehr breit sehr viele Menschen angeschrieben, die zufällig aus dem Melderegister ausgewählt wurden. Die konnten sich dann melden, dass sie mitmachen wollen. Und aus diesen Rückmeldungen wurden dann wiederum zufällig 100 Personen ausgewählt, die möglichst gut die gesamte Bandbreite aller Bürger und Bürgerinnen Österreichs widerspiegeln. Also alle Einkommensschichten, alle Altersgruppen, Bildungsstände, Geschlechter, alles soll da drin gleich vertreten sein. Und diese 100 Bürger und Bürgerinnen treffen sich jetzt über 6 Wochenenden, um gemeinsam einen Maßnahmenkatalog zu erarbeiten, den sie der österreichischen Bundesregierung vorschlagen, wie das österreichische Ziel der Klimaneutralität bis 2040 erreicht werden kann.
In Deutschland hat es ja auch schon einen Bürgerrat Klima gegeben. Und da haben viele der BürgerInnen im Nachgang eben gesagt, dass sie sich jetzt verantwortlich für das Thema fühlen und sich auch mehr in der Lage sehen, Kompromisse zum Beispiel einzugehen. An der Wirkung von Klimaräten gibt es ja aber auch Zweifel. Es gibt ja Gegenstimmen, die zum Beispiel sagen, es handelt sich um Symbolpolitik, weil die Vorschläge, die dann da ausgearbeitet werden, im Zweifel von der Politik gar nicht umgesetzt oder eben verwässert werden. Wie schätzt du das Potenzial der Wirkung eines Klimarats ein?
Für mich hat der Klimarat irgendwie sehr viele Ebenen, auf denen er wirken kann. Und die kann man vielleicht auch wirklich getrennt betrachten. Also eine Ebene ist sicher die Lernerfahrung und die Lerngelegenheit, die unsere 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Zuge dieser 6 Wochen machen können. Man kann, glaube ich, als unter Anführungszeichen normaler Mensch, gar nicht so geballt so viel über die Klimakrise und die möglichen Handlungsoptionen, die wir haben, lernen und diskutieren, wie das diese 100 Leute während des Klimarats machen können. Und damit haben die Teilnehmer natürlich dann auch eine Multiplikatorwirkung hinaus in die Gesellschaft. Und wir versuchen auch im Klimarat die Vorträge, die Materialien, die wir aufbereiten, auch öffentlich verfügbar zu machen, um auch diese Lernerfahrung auch anderen Leuten zugänglich zu machen. Das ist so eine mögliche Auswirkung für mich. Die zweite mögliche Auswirkung ist natürlich der Maßnahmenkatalog, der am Ende vom Klimarat von den 100 Teilnehmern und Teilnehmerinnen beschlossen wird und der österreichischen Bundesregierung vorgelegt werden wird. Ob und wie und was davon genau umgesetzt wird, das können wir nicht vorab festlegen. Und ich finde, das sollten wir auch nicht, weil der Klimarat für sich als Instrument ja ein deliberatives Instrument ist, aber kein wirklich demokratisch legitimiertes Instrument. Die 100 Bürger wurden ja nicht gewählt, die haben ja kein politisches Mandat erhalten. Und deswegen würde aus meiner Sicht auch das eine zu hohe Erwartung sein, wenn man sagen würde, diese Maßnahmen müssen jetzt 1:1 umgesetzt werden, weil die wurden ja eigentlich nicht wirklich demokratisch legitimiert, die wurden von einem Abbild der österreichischen Gesellschaft erarbeitet, diskutiert, abgeklopft gewissermaßen, aber natürlich braucht es am Ende ein demokratisch legitimiertes Gremium, das dann entscheidet, was und wie sie davon umsetzt.
Klimaschutz ist ja ein sehr facettenreiches Thema, das ist ja gerade schon so bei diesen sehr umfangreichen neutralen Beiträgen bei dir auch durchgekommen. Alleine mit dem Themenkomplex Wasserstoff oder so könnte man sich schon ein ganzes Leben lang beschäftigen. Sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer überhaupt in der Lage, sich so an diesen wenigen Wochenenden überhaupt einen Überblick zu verschaffen und dann auch fundierte Vorschläge zu machen?
Also ich würde mal sagen, dass auch wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Beirat nicht den vollständigen Überblick über die Thematik haben können. Das kann wahrscheinlich fast niemand haben. Und das wäre jetzt wirklich viel verlangt, wenn die Teilnehmer binnen 6 Wochenenden ein so tiefes Verständnis erlangen sollten, wie es vielleicht Umweltpolitiker und Politikerinnen haben, die sich auch schon seit Jahren damit beschäftigen. Aber was sehr gut gelingt, ist wirklich auf die zentralen Punkte hinzukommen, die Probleme klar darzustellen, aus welchen Sektoren entstehen welche Emissionen, durch welche Mechanismen, die das vorantreiben und wo sind jeweils Handlungsansatzpunkte, aus denen man Maßnahmen konzipieren kann. Und ich würde nicht unterschätzen, das Alltagswissen und die praktische Erfahrung, die unsere Bürger und Bürgerinnen einbringen. die haben vielleicht nicht so den kompletten ökonomisch-soziologischen, politikwissenschaftlichen Hintergrund, um jetzt alles genau einordnen zu können. Aber die leben, wissen sehr genau aus ihrer Lebenssituation, wie sich bestimmte Maßnahmen für sie selbst anfühlen würden und können damit auch eine sehr gute Diskussion darüber führen, wie bestimmte Maßnahmen ausgestaltet werden sollten, dass es für alle passen kann.
Jetzt hast du es schon ein bisschen den Ablauf angesprochen. Also vergangene Woche am 26. und 27. März hat in Österreich ja das letzte Klimaratswochenende stattgefunden. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das letzte Wochenende war ein besonderes Wochenende, weil wir eigentlich am Samstag um Mittag begonnen haben, mit ersten gemeinsamen Mittagessen zusammenkommen, auch sich wieder kennenlernen. Es gab dann gleich am Samstagnachmittag einen sehr dichten Block an Inputs, wo wir 4 thematische Vorträge, wir Wissenschaftler, vorbereitet hatten, um die gesamte Gruppe aller Teilnehmer Klimarat auf diese Themen einzuführen. Das waren Themenblöcke Wohnen, Mobilität, Produktion und Konsum und Energieerzeugung, Energieverbrauch. Und das waren jeweils 15-minütige Crashkurse, könnte man sagen, in der Thematik, woher kommen die Emissionen, woran liegt das Problem, wo können wir ansetzen, um das Problem zu ändern. Und da hatten die Teilnehmer unter anderem immer Möglichkeiten, nach diesen Vorträgen kurz die Köpfe zusammenzustecken, auch für sich Fragen durchzudenken, offene Punkte, die sie nochmal nachlegen wollen. Nach diesen ersten Block an Vorträgen gab es dann eine Workshop-Runde gewissermaßen, wo wir Wissenschaftler nochmal in thematische Gruppen hineingegangen sind und dort dann eine gute Stunde lang nochmal einzelne Detailfragen klären konnten und auch Punkte ansprechen konnten, die jetzt in den Vorträgen einfach keinen Platz gehabt haben, weil diese 15 Minuten einfach sehr verdichtet waren. Und dann der Rest des Wochenendes waren wirklich mehrere Zyklen, mehrere Kreise von Maßnahmenentwicklungen in einzelnen Handlungsgruppen. Also die Bürger haben sich auf 5 Handlungsfelder aufgeteilt, die 4, die ich gerade genannt habe, plus noch dazu Ernährung. Dort gibt es jeweils kleine Arbeitsgruppen, die dann auf Basis der Vorträge sich überlegen, welche Maßnahmen können wir uns eigentlich ausdenken, um diesen Problemen zu begegnen und diese Maßnahmen in mehreren Runden im Austausch mit den anderen Gruppen immer weiter verfeinern, um eben am Schluss zu einem guten Maßnahmenkatalog hinkommen zu können. Und am Sonntag um 15 Uhr löst sich das Ganze auf und man sieht sich dann einen Monat später wieder.
Und bei den Maßnahmen ist das so, die sind komplett, also die werden komplett neu erarbeitet. Das ist nicht so, dass gesagt wird, folgende Maßnahme gibt's, sind wir dafür oder dagegen?
Ja, ist ein schwieriger Punkt mit den Maßnahmen, weil da gab es auch bei uns im Beirat viel Diskussion, wie wir diese Maßnahmen gewissermaßen aufbereiten, vorbereiten, vorlegen sollten. Also gerade in Österreich ist es so, dass Österreich jetzt wirklich keinen Mangel an Maßnahmenkatalogen hat. Man weiß eigentlich schon seit Jahren recht gut, was man tun kann, um der Klimakrise begegnen zu können. Österreich hat eigentlich vor allem ein Umsetzungsproblem und kein Maßnahmenentwicklungsproblem. Und das kann vielleicht bei euch in Deutschland ähnlich sein, das könnt ihr besser beurteilen. aber zugleich wollten wir natürlich nicht unseren Bürgern und Bürgerinnen ein ganzes Paket an Maßnahmen quasi vor den Latz schmeißen und sagen, sucht euch was aus und ihr könnt es nur noch abnicken, was wir schon alles für euch fertig vorbereitet haben. Das wäre nicht der Gedanke eines Klimarats, dass Bürger aus ihren eigenen Lebenszusammenhängen überlegen sollen, was man tun kann. Daher haben wir uns vor allem darauf beschränkt, die Problemfelder, die Hebelpunkte darzustellen. Und dann was die Rolle der Bürger selbst zu überlegen, okay, was fällt uns ein, was man jetzt tun könnte, Maßnahmen, um dort anzusetzen. Und wenig überraschend sind sie natürlich selbst auch auf Maßnahmen gestoßen, die bereits von uns oft diskutiert worden sind. Und dann hat sich daraus ein Dialog entsponnen, welche Maßnahmen die Bürger jetzt genauer ausarbeiten wollen. Und zum Beispiel im Bereich Verkehr und Wohnen ist es ganz ein zentraler Punkt, eine bessere Raumplanung in Österreich durchzusetzen, weil Österreich ein großes Problem damit hat, dass wir sehr viele Streusiedlungen im Umland haben, sehr viele Einfamilienhäuser, die großen Flächenverbrauch haben, sehr schlecht durch Infrastruktur und Verkehr zu erschließen sind und damit auch zu sehr hohen Energie- und CO2-Verbräuchen führen. Das als Thema haben die Bürger sehr schnell verstanden und haben dann genau angefangen, okay, wie können wir jetzt das ändern, dass die österreichische Raumplanung besser gestaltet werden kann.
Oft sind die Forderungen aus diesen Maßnahmenkatalogen oder zumindest die Maßnahmen, die da auch besprochen werden, zumindest hier in Deutschland viel konkreter als so manches Wahlprogramm. Sind die Bürger und Bürgerinnen weiter als die Politik, was das angeht?
Ja, denke schon. Auch deswegen, weil der ganze Prozess des Klimarats darauf ausgelegt ist, die Bürger dazu hinzuführen, dass sie sehr konkrete Maßnahmenvorschläge machen können. Weil das wollen wir als Output, als Ergebnis des Klimarats erreichen, einen sehr konkreten Maßnahmenkatalog, wo sich dann keiner Schluss in die darauf hinausreden kann, dass es ja noch zu schlecht ausgearbeitet ist und man müsste das auch genau überlegen und es braucht nochmal 3 Jahre oder 5 Jahre, bis das passieren kann. Und die Bürger haben das sehr genau verstanden, wo die Probleme liegen und können auch sehr konkret beschreiben, wie sie bestimmte Maßnahmen ansetzen würden.
Wie siehst du die Verantwortung bei dir als Wissenschaftler? Du hast vorhin erzählt, dass ihr einen Crashkurs für neutrale Wissensvermittlung macht. Wie geht ihr dabei vor?
Ja, bei uns gibt es in Bergart sehr viel Diskussion, wie wir unsere Themen darstellen und auch platzieren können, weil uns allen klar ist, dass wir da sowohl als Wissenschaftler stehen, die versuchen, ein Handlungsfeld sehr kompakt aufzubereiten und in diesem kompakten Aufbereiten auch hinter Entscheidungen treffen müssen, was nimmt man hinein, was lässt man weg in der Darstellung. Aber zugleich sind wir natürlich alle auch als beunruhigte Bürger dort, weil wir uns alle schon sehr lange mit der Thematik auseinandersetzen und keiner von uns die Klimakrise kalt lässt. Ich denke, ein wichtiges Korrektiv in unserem Beirat ist, dass wir diesen Austausch und diese Diskussion sehr intensiv untereinander führen und dass jetzt keiner einen Vortrag zum Beispiel alleine vorbereitet, sondern immer ein Team dahinter steht, es sehr viele Feedbackschleifen gibt, die dafür sorgen, dass da nicht die persönliche Meinung eines bestimmten Wissenschaftlers dominant werden könnte. Insofern sind wir sehr breit aufgestellt. Und zugleich ist auch für uns ganz klar die Regel, wenn wir uns irgendwo als Bürger deklarieren, dann müssen wir das wirklich auch laut dazu sagen. Hier spreche ich, Sebastian, als Bürger und nicht als der Wissenschaftler. Und ich muss das in meiner Meinung ganz klar abgrenzen, dass die Teilnehmer des Klimarats auch genau wissen, wie sie die einzelnen Aussagen einordnen können.
Ein kurzer Einschub. Wir finanzieren diesen Podcast durch Werbung mit ausgewählten Partnern und unser erster Partner, kennt ihr vielleicht schon von den letzten Folgen, ist WeTel, ein nachhaltiger Mobilfunkanbieter, der auf Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und Transparenz setzt.
Ja, WeTel ist bereits jetzt klimaneutral. Das ist knapp 20 Jahre früher, als die Konkurrenz das vorhat. Vor allem aber räumt WeTel mit den Bad Habits der Mobilfunkbranche auf. Das heißt monatlich kündbare Tarife, Service von Mensch zu Mensch, die Daten werden nicht zu Werbezwecken genutzt oder anderweitig vermarktet und Tarifverbesserungen werden bereits in den Bestand durchgegeben. Die Preise und Konditionen sind fair, ihr habt gewohntes D-Netz und bereits 7000 Privat- und GeschäftskundInnen telefonieren sehr zufrieden mit WeTel.
Wenn ihr also 7001 werden wollt dann und sowieso gerade wechseln wollt, dann könnt ihr gerne den Service von WeTel nutzen. Ihr könnt eure Nummer natürlich mitnehmen und ihr könnt Unterstützung bekommen vom WeTel-Team. Und jetzt kommt das Beste. Wir haben einen eigenen Rabattcode. Mit kritisch 22 bekommt ihr nämlich 25 Euro auf eure erste Rechnung gutgeschrieben oder WeTel investiert 40 Euro in Solarenergie. Also alle Infos in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Hast du vorher schon mal kurz angesprochen, aber ich würde gerne noch mal wissen, was kann ein Klimarat, was die Politik nicht kann?
Also ich glaube, ein Klimarat kann einfach auch mutiger sein als die Politik. Das war so das mögliche dritte Ergebnis, das ich vorhin noch unterschlagen habe. Ich glaube, ein wesentlicher Output des Klimarats wird sein, dass er eine Medienöffentlichkeit generiert und zeigt, wozu eine Gruppe an 100 Bürgern und Bürgerinnen, die sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, wozu die allen bereit sind. Mein Eindruck ist, und das zeigen auch einzelne Studien auf europäischer Ebene, ist, dass das Problembewusstsein und die Handlungsbereitschaft bei den Bürgern oft schon viel weiter ist als das, was sich in der Politik letztendlich niederschlägt. Und dieses Mutmachen, dieses Aufzeigen der Bereitschaft zu radikalen, intensiven Lösungen oder Zugängen, um die Klimakrise zu bewältigen, das ist ganz ein wichtiger Output des Klimarats. Und deswegen ist auch für mich beim Klimarat so wichtig, dass der gut begleitet wird, dass es eine breite Öffentlichkeitsarbeit gibt. Und daran würde ich auch für mich den Erfolg des Klimarats messen wollen. Wie gut es am Schluss gelungen ist, diese Bereitschaft der Bürger auch zu radikalen Schritten auch klar nach außen hin zu kommunizieren.
Und wie optimistisch bist du, dass vielleicht doch die eine oder andere Empfehlung auch von der österreichischen Politik umgesetzt wird und welche könnte das sein?
Optimistisch bin ich ein bisschen vorsichtig, weil das geht uns ja ohnehin allen gleich, die länger bereits in dem Feld arbeiten. Ja, dadurch sehe ich auch, dass die Politik ja selten etwas einfach nehmen kann und umsetzen kann, weil hinter jeder politischen Entscheidung sich ein ganzer Gartenschwanz an weiteren Folgeentscheidungen verbirgt. Und die können und sollen natürlich in einer demokratischen Regierung auch berücksichtigt und mit einbezogen werden. Aber ich denke schon, dass wenn der Klimarat am Schluss zu einem durchdachten, etablierten Maßnahmenkatalog kommt, dass die österreichische Politik nicht ganz dran vorbei wird können. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Maßnahmen, die bereits ohnehin schon vorgesehen sind, dann nochmal einen extra Schub bekommen können und deswegen entsprechend stärker oder rascher umgesetzt werden könnten. Österreich hat zum Beispiel jetzt auch eine CO2-Steuer, die ab Mitte des Jahres starten soll, mit einem CO2-Preis, der recht niedrig angesetzt ist. Möglicherweise kann man, wie man sich dann trauen, einen ambitionierteren Preispfad loszustarten. Oder eine klare Aussage, die ich sehr stark erwarte aus dem Klimarat, wird sein, dass es einen stärkeren Ausbau im Verkehrssektor bei öffentlichen Verkehrsmitteln oder für Fahrradinfrastruktur geben muss. Auch das kann ein Schub sein für das, was bereits jetzt an Vorhaben vorliegt, aber halt noch nicht so ganz durch alle politischen Ebenen durchgedrungen ist.
Jetzt beschreibst du ja auch Szenarien, die nicht ganz unumstritten sind, sage ich mal. Jetzt gerade CO2-Bepreisung. Der Klimarat besteht ja aus ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Kannst du da mal so eine Situation beschreiben, wie das vielleicht auch, wie dann vielleicht auch mal so ganz unterschiedliche Menschen mit auch ganz unterschiedlichen Meinungen dann doch eben durch diesen Prozess zu einem Kompromiss kommen?
Also im Mobilitätsbereich ist ein Punkt, der immer sofort aufkommt, dass mögliche Lösungen sind Elektroautos. Mit der Erwartung, dass wir halt einfach unser jetziges Autosystem auf elektrischen Antrieb umstellen und dann ist eh alles gelöst. Und das kann natürlich nicht funktionieren, weil Autos ganz viele weitere Emissionen verursachen und auch weitere ökologische Auswirkungen haben, die jetzt nur über rein pur den verbrannten Brennstoff hinausgehen. Also wir können jetzt an alles Mögliche denken, an Lärm, Unfallzahlen, Flächenverbrauch, Zerschneidung von Lebensräumen und so weiter und so fort. Und da gab es schon interessante Diskussionen in unseren Gruppen, wo die einen sagen, naja, dann kaufen uns alle ein Elektroauto. Dann sagt ein anderer Teilnehmer, naja, aber denkt doch daran, dass Elektroautos doch auch andere Auswirkungen haben. Die können wir doch dadurch nicht wirklich abfedern. Ein Dritter sagt, aber es ist doch noch immer ungeklärt, ob Elektroautos über die gesamte Lebensdauer über besser sind als fossile Autos. Man weiß doch noch gar nicht, wie die Batterien wirklich entsorgt werden können. Sagt der nächste Teilnehmer, nein, da gibt es bereits super Pilotprojekte, da wird bereits daran gearbeitet, Batterien besser entsorgen zu können oder denen einen zweiten Lebenszyklus als Pufferspeicher in der Stromerzeugung zuzuweisen. Die nächste Teilnehmerin sagt, aber ich brauche doch mein Auto, und um regelmäßig zur Arbeit zu fahren. Mein Arbeitgeber verlangt von mir, dass ich ein Privatauto habe, um meine beruflichen Wege zurückzulegen. Ich kann es im Moment nicht leisten, ein Elektroauto zu kaufen. Das ist doch viel zu teuer. Sagt der nächste Teilnehmer, du könntest dein Elektroauto doch leasen. Und so geht es die ganze Runde weiter.
Und wie kommt man dann zu einem Ergebnis? Also es gibt ja am Ende auch immer Abschlussberichte, beziehungsweise ist das auch bei euch ja, die ersten Wochenenden sind ja auch schon zusammengefasst. Wie einigt man sich dann da? Muss dann jemand zurückstecken oder gibt es dann doch irgendwie so eine Art Kompromiss?
Also in der jetzigen Phase werden diese Maßnahmen einmal möglichst detailliert beschrieben, um mal diese ganzen Einwände und Bedenken auch mal festzuhalten und gegeneinander abzuklopfen. Und in der Diskussion kristallisieren sich dann ohnehin schon die wirklich zentralen Knackpunkte heraus und die Bedenken, wo man sagt, hey, ja, ist okay, aber nicht so zentral. Am Ende werden dann die Maßnahmen unter allen Teilnehmern des Klimarats gemeinsam abgestimmt werden. Und die werden dann einfach sagen, welche Maßnahmen sie jeweils zustimmen können. Und die Maßnahmen, die jetzt keine entsprechende Mehrheit finden, mit denen kann man auch in eine weitere Überarbeitungsschleife einsteigen und dort versuchen, noch diese Maßnahmen weiter auszuarbeiten, vielleicht noch Ausgleichsmechanismen oder Begleitmaßnahmen sich auszudenken, dass sie doch noch akzeptabel werden könnten. Und dann werden sie am Ende in dem Endkatalog aufgenommen werden oder nicht. Ein wichtiges Feedback, das natürlich wir als Wissenschaftler auch wieder unseren Bürgern und Bürgerinnen geben werden, wird auch sein, wie weit diese einzelnen Maßnahmen ausreichen, um die Klimaneutralität zu erreichen. Weil das ist ja das Ziel. Man braucht einen Blumenstrauß gewissermaßen an Maßnahmen, der gesamt ausreicht, um eben das Ziel, null CO2-Emissionen in 2040 wirklich erreichen zu können. Und wenn der Pool an Maßnahmen, auf den die Bürger sich im ersten Schritt einigen können, dafür nicht ausreicht, dann muss man halt nachlegen.
Der neue IPCC-Bericht, der jetzt am 4. April veröffentlicht wurde, zeigt ja, glaube ich, nochmal ganz deutlich die Dringlichkeit, die Folgen der Klimakrise jetzt abzuschwächen. Du hast jetzt gerade angesprochen, das Ziel des österreichischen Klimarats ist, die Klimaneutralität bis 2040 voranzubringen. Stimmst du als Wissenschaftler mit diesem Ziel überein?
Ja, ganz klar. Also wenn wir wollen, dass wir unsere Lebensgrundlage halten können und auch die Lebensgrundlage unserer Kinder und Enkel angemessen halten können, dann führt daran kein Weg vorbei. Also da müssen wir einfach nicht mehr drüber streiten. Das liegt schon eigentlich schon viel länger auf dem Tisch und jetzt mit dem aktuellen IPCC-Bericht liegt es halt nochmal am Tisch. Diese drastischen Emissionsreduktionen, die wir erreichen müssen, um unsere Welt lebenswert zu halten, die sind einfach unbestritten. Da führt kein Weg daran vorbei. Wenn wir die nicht erreichen, nehmen wir wissentlich in Kauf, dass wir unsere eigene Lebensgrundlage eigentlich untergraben.
Glaubst du, 2040 wird ausreichen?
Das sagen zumindest die Studien. Ob wir wirklich bis 2040 Klimaneutralität erreichen, das wird sich jetzt in den nächsten Jahren entscheiden. Wenn uns das gelingt, dann haben wir zumindest eine relativ hohe Zuversichtlichkeit, dass es uns gelingen wird, die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels im Griff zu behalten. Aber jetzt auch dieser Emissionspfad mit null Emissionen bis 2040 unterliegt natürlich gewissen Unsicherheiten, die übrigens auch im IPCC-Bericht ganz gut dargestellt sind. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht mehr. Der Zug ist gewissermaßen abgefahren. Aber wir haben jetzt schon noch die Zeit und die Gelegenheit, uns auf einen Kurs umzustellen, wo wir zumindest mit relativ großer Sicherheit eine lebenswerte Zukunft für uns alle bewahren werden.
Sagt Sebastian Seebauer, vielen Dank für das interessante Gespräch und euch noch viel Erfolg in den kommenden Wochen. Wir verlinken, denke ich mal, eure Übersichtsseite. Da kann man sich nochmal informieren und auch den Prozess so ein bisschen nachverfolgen. Da gibt es auch von den letzten Wochenenden noch schon sehr viel Material. Ja, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst.
Danke, sehr gerne.
Und Robin, willst du auch mal in den Klimarat gewählt werden?
Klingt irgendwie wie so eine Errungenschaft, aber es ist, glaube ich, sehr viel mit Glück. Sehr viel Glück dabei. An sich, klar, wenn ich gefragt werden würde, würde ich es wahrscheinlich machen. Die Frage, es gibt bestimmt auch einige, hätte man auch noch fragen können. Einige bestimmt auch, die Nein sagen.
Ja,
aber
natürlich.
Aber ich würde Ja sagen. Und auch wenn mir meine Wochenenden heilig sind, würde ich mich mit den Menschen treffen und über E-Autos diskutieren. Und du?
Ich hätte da auch richtig Lust drauf. Vor allem, weil ich mich, glaube ich, fühlen würde, als hätte ich im Lotto gewonnen. Das ist ja echt nicht so besonders wahrscheinlich, dass man da gefragt wird.
Dann eine Frage an dich. Klimarat oder Lotto gewinnen?
Auf jeden Fall Klimarat.
Ja, bei mir auch.
Ja, nee, also ich fand es eine super spannende Folge. Wir können ja auch mal noch für diejenigen, die das interessiert, noch Infos dazu verlinken, wie das bei dem deutschen Klimarat so war. Und ja, was hältst du denn von dem Prinzip?
Klimarat. Ich finde es spannend. Ich fand das jetzt auch gut, wie Sebastian das eingeordnet hat, dass das Ziel nicht unbedingt ist, wirklich die Politik zu beeinflussen, sondern auch so, das so ein bisschen in der Gesellschaft zu verankern. Weil ich glaube, das ist einfach realistischer. Das hat mich auch ein bisschen an diesen Weltregierungspodcast erinnert, wo das ja auch so ein bisschen nüchterner dann eingeordnet wurde. Und ich glaube, wenn man versucht, so in kleinen Schritten das zu machen und das realistischer zu gestalten, dann kriegt man auch vielleicht sogar mehr Gehör, als wenn man sagen würde, wir wollen jetzt hier eine Institution machen, die die Welt revolutioniert oder so. Deswegen finde ich das immer ganz, ganz cool, wenn das so nüchtern und realistisch eingeordnet wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das in einem gewissen Maß auch einen Einfluss dann hat. Und es scheint ja auf jeden Fall auch Leute zu interessieren. Und zumindest hat das ja auch seine Daseinsberechtigung dadurch.
Definitiv. Mehr dazu gibt es dann bei uns auf Instagram. Das werden wir sicher nochmal aufarbeiten. Und bis dahin, seid nicht traurig. Abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Und gibt uns eine 5-Sterne-Bewertung.
Jetzt hat jemand eine schlechte Bewertung gegeben.
Ehrlich?
Ja, wir haben bei Spotify nur noch 4,8 Sterne und ich habe mich in den Schlaf geweint. Aber ihr könnt das natürlich wieder verändern, wenn ihr Lust habt. Also wenn ihr bei Spotify gerade hört, gibt es eine Bewertungsfunktion. Einfach mal 5 Sterne anklicken. Danke.
Das wäre nett. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Dein Podcast-Label aus Berlin. Podlabel.